Einen schönen guten Morgen euch allen, die ihr gerade vielleicht auch live zuschaut. Wenn nicht, dann einen schönen guten Nachmittag, falls du es dir nachher anguckst. Hey, es ist komisch. Dieses Jahr fordert uns echt heraus. Und dieses Jahr bringt uns echt an unsere Grenzen. Und es ist total komisch, hier in diesem großen Raum einfach mal nur zu fünf zu sein, mit technischen Schwierigkeiten zu arbeiten und jetzt in so eine Kamera reinzureden. Aber wir wollen uns ja auch herausfordern lassen und wir wollen unsere Komfortzonen verlassen und wir wollen dazulernen. Mein Name ist übrigens Fülke. Vielleicht guckst du zum ersten Mal hier rein, vielleicht bist du zufällig auf dieses Video gestoßen. Dann möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen, euch allen anderen aber, die ihr heute nicht da seid, die aber schon gesagt haben, hey, wir gucken auf jeden Fall rein. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns in den letzten Wochen im Gottesdienst, in den Predigten über das Reich Gottes unterhalten, über Auswirkungen des Reiches Gottes und zuletzt haben wir über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen. Die Gaben des Heiligen Geistes finden wir aufgezählt im Römerbrief, im 1. Korintherbrief, im Epheserbrief, im 1. Petrusbrief, aber durchaus auch im Alten Testament, nämlich in Jesaja. Und ich zähle mal so ein paar der Gaben auf. Das wären zum Beispiel Barmherzigkeit, die Gabe der Lehre, die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis, der Wundertätigkeit, der Heilung. Da könnte man sagen, Moment mal, warum gibt es da unterschiedliche Gaben? Heilung ist, wenn man jemanden heilt. Wir wissen aber von Jesus auch, dass er wundertätig war. Zum Beispiel, dass er Menschen von finsteren Mächten befreit hat, dass er Tote auferweckt hat. Aber, und das finde ich auch sehr charmant als Vinyardlerin, dass er zum Beispiel Wasser zu Wein verwandelt hat. Das ist eine Wundertätigkeit. Die Gabe der Prophetie, der Zungenrede, des Dienens, der Evangelisation, die Gabe des Glaubens. Und damit ist übrigens nicht gemeint, dass man einfach an Jesus glaubt, sondern mit der Gabe des Glaubens ist ein wirklich starker Glaube gemeint, der so fest in Gott verankert ist. Wie Paulus zum Beispiel, der wusste, hey, Schiffbruch allein, aber Paulus hat auf Gott geschaut, hatte die Gabe des Glaubens, dass sie gerettet werden. Und wir sehen auch, wenn wir diese verschiedenen Stellen anschauen, dass immer wieder verschiedene Gaben genannt werden, also dass die Listen nicht immer deckungsgleich sind. Deshalb glauben wir, dass es keine erschöpfliche Liste ist, sondern dass das Wirken des Heiligen Geistes an uns wirklich sehr vielfältig sein kann. Das sind einfach Beispiele dafür, was der Heilige Geist uns schenkt und wie sich das dann eben auswirkt. Und bis auf eine, nämlich die Gabe des Betens in Zungen, die nur uns selber dient, die nur uns selber erfüllt, sind alle anderen Gaben dazu da, anderen zu dienen. Also wenn Gott uns Gaben gibt, dann sind sie immer nach außen gerichtet. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es einerseits so ist, dass der Heilige Geist diese Gaben schenkt, Paulus aber auch schreibt, wir sollen uns danach ausstrecken, wir sollen uns darum bemühen, Gaben zu bekommen. Und dass es nicht darum geht, dass wir uns bemühen, Gaben zu bekommen, damit unser Ego gefüllt wird, damit wir unserem Leben irgendwie eine Gewichtung verleihen, sondern dass es darum geht, durch die Gaben, die der Heilige Geist uns schenkt, Gottes Herrlichkeit zu demonstrieren. Etwas, was Jesus nämlich immer getan hat. Er hat nicht nur verkündet, sondern er hat auch demonstriert, wie Gott ist. Und wenn der Heilige Geist in uns wirkt durch Gaben, dann demonstrieren wir damit die Zeichen des reichen Gottes, nämlich Gottes Herrlichkeit. Jetzt ist es eigentlich nur konsequent, wenn wir dann weitergehen und schauen, es gibt ja auch noch die Früchte des Heiligen Geistes. Also auf der einen Seite sind die Gaben, die der Heilige Geist uns gibt, und auf der anderen Seite sind die Früchte, die der Heilige Geist uns schenkt. Und dazu gibt es eine Bibelstelle in Galater 5, die Verse 22 bis 26. Und die lese ich euch mal vor. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, nicht Eierkuchen, sondern Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Die Früchte des Heiligen Geistes. Ich finde, man könnte es auch nennen Symptome, wenn der Heilige Geist in einem drin steckt. Denn unter Früchte des Heiligen Geistes, was kann man sich da vorstellen? Es ist nicht so, als würde der Geist mit einem Fruchtkorb ankommen, eine Obstplatte, sondern es sind tatsächlich Konsequenzen, die entstehen, wenn Gottes Geist in mir wirkt. Wir wissen, dass wir durch Jesus ein neues Leben haben. Hier wird es so beschrieben, dass wir mit Jesus Christus unsere eigene Natur, unsere Leidenschaften und Begierden, sprich das, was uns natürlich ausmacht, gekreuzigt haben. Und das ist ein ziemlich drastisches Bild, dass wir es quasi platt gemacht haben. Ich habe Völke einmal platt gemacht. Ich hieß ja auch früher anders. Ich hieß ja auch mal nicht Völke. Und dieses alte Ich gibt's nicht mehr, weil ich in Jesus Christus bin. Er hat mich neu gemacht. Und mir ist als ersten Anteil des Erbes, das mir im Himmel zusteht, bei meinem himmlischen Vater, der Heilige Geist geschenkt worden, der in mich ausgegossen wurde. Mein Geist wurde erneuert und der Heilige Geist lebt jetzt in mir. Und ich möchte, dass, wie ich mich bewege, wie ich atme und lebe, der Heilige Geist in mir sich ausweiten kann und dass er durch mich lebt. Und wenn er das tut, dann verändert mich das. Ich lebe nicht mehr einfach nur aus mir heraus. Ich befinde mich auch nicht mehr nur in einem natürlichen Gebiet, sondern mein Geist, der bei Gott andocken kann, befindet sich auch im Übernatürlichen. Und schauen wir uns jetzt doch mal dieses Bild der Frucht an. Ich finde, es ist ein spannendes Bild. Denn Frucht existiert nicht aus sich allein. Ein Apfel manifestiert sich nicht einfach so. Eine Birne taucht nicht einfach plötzlich auf, sondern Frucht hat immer einen Ursprung. Frucht kommt irgendwo her. Und da kommt doch unweigerlich diese Stelle aus Johannes 15 in unseren Köpfen auf, wo Jesus von sich sagt, hey, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Er ist der Weinstock und ich bin eine Rebe, ich bin eine kleine Traube einer Rebe. Frucht entsteht nur aus einer guten Pflanze. Frucht entsteht nur, wenn da eine Pflanze ist, die wirklich tiefe Wurzeln hat, die sich gesund und stark entwickelt. Denn wenn sie sich nicht gesund und stark entwickelt, dann kommen da wirklich verkümmerte Früchtchen raus, die niemanden erfreuen. Aber aus einer Pflanze, die wirklich gut begründet ist, da kann gute Frucht raus entstehen. Wenn ein Baum richtig gesund ist, dann siehst du es an seinen Äpfeln. Und dann schmecken die gut und sind nahrhaft. Und die zweite Frage ist, Also wir hatten jetzt, woher kommt Frucht? Sie kommt aus einer Pflanze. Die zweite Frage ist, wozu existiert Frucht? Jetzt sagst du vielleicht, naja, Frucht ist zum Essen da. Das mag auch sein und ich finde es immer ganz gut. Es ist immer ein ganz gutes Zeichen, wie ein Baum zum Beispiel oder eine Brombeerhecke, wie es ihr geht oder wie es der Pflanze an sich geht. Das kann man daran auch erkennen, wie die Früchte schmecken. Aber primär existiert Frucht zur Multiplikation. Ein Baum bringt einen Apfel hervor, der in sich das Potenzial hält, neue Bäume hervorzubringen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz faszinierender Gedanke. Was machen wir mit einem Apfel? Essen wir den nur für uns? Dann macht der mich für einen Moment satt. Oder entdecke ich das Potenzial in diesem Apfel zu sagen, da sind Samen drin, mit denen ich eine Obstplantage gründen kann. Schauen wir uns doch nochmal die Früchte genauer an. Die Auswirkungen eines Lebens mit dem Heiligen Geist oder die Konsequenzen daraus sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind wirklich gute Früchte, die ein Leben zeigen kann. Und das sind wiederum Früchte, die nicht nur für mich sind, die nicht einfach ich nur essen kann, sondern das sind multiplikatorische Früchte, die ich großzügig verteilen darf. Ich darf großzügig lieben. Ich darf mich großzügig freuen, weil Freude immer ansteckend ist. Ich darf großzügig Frieden verteilen, weil Frieden etwas Wunderbares ist. Ich darf aber auch großzügig Rücksicht nehmen oder großzügig Selbstbeherrschung üben. Wenn ich Selbstbeherrschung übe, hat das nicht nur auf mich und mein Leben Konsequenzen, sondern auch automatisch auf das Leben derer, die um mich herumstehen. Und als ich das so gelesen habe, fiel mir plötzlich die Bergpredigt ein, Matthäus 5, wo Jesus sitzt, zu einer großen Menge spricht und er sagt, selig sind Friedensstifter, selig sind Sanftmütige, selig sind die nach Gerechtigkeit dürsten, selig sind. Ich glaube, dass es uns wirklich selig macht oder dass wir schon selig sind, wenn das Wirken des Heiligen Geistes in uns zum Tragen kommt. Wenn wir so sehr verändert werden von seiner Gegenwart in unserem Leben, dass eine Konsequenz daraus ist, dass wir so sind. Und vielleicht geht es dir genauso wie mir, dass du eine Diskrepanz spürst. Ein Zerrissensein, dass du einerseits merkst, der Heilige Geist in dir setzt das schon viel frei. Ich bin manchmal so erstaunt. Ich schaue auf mein altes Leben zurück, als ich auch noch nicht Völke hieß. Und merke, welche Veränderung Gott in mir freigesetzt hat. Wir haben gerade hier ein bisschen technische Ablenkungen. Also nochmal. Ich schaue auf mein Leben zurück, sehe, wie ich mal war und bin total ergriffen davon zu sehen, wo ich heute bin und merke, Gott hat mich schon so verändert. Der Heilige Geist in meinem Leben hat so starke Auswirkungen und hat wirklich schon was freigesetzt. Gleichzeitig aber schaue ich auf mein jetziges Leben und merke, hey, da ist noch wirklich eine Spanne. Nimm ruhig Platz neben mir. Da ist wirklich eine Spanne noch zwischen dem, wo ich noch hin möchte. Und so wie ich glaube, dass wir uns nach Gaben des Heiligen Geistes ausstrecken dürfen und uns darum bemühen dürfen, diese zu empfangen, glaube ich, dass wir uns auch darum bemühen dürfen, gute Frucht zu tragen, dass unser Leben das wirklich demonstriert, eine Demonstration dessen ist, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Und ja, das sind Früchte, die der Heilige Geist freisetzt. Ich merke ganz oft aus mir selbst heraus, fällt es mir super schwer bis unmöglich, Selbstbeherrschung zu zeigen. Da bin ich ein echt anstrengender Kandidat. Es fällt mir super schwer aus mir heraus, freundlich zu sein. Ich meine, ich laufe ja auch meistens mit einer echt fiesen Miene durch die Gegend. Das ist mein normales Gesicht. Resting Bitch Face Syndrome nennt sich das. Es fällt mir schwer aus mir hinaus, Menschen so zu lieben, wie sie es verdient haben. Ich weiß aber, dass der Heilige Geist das in meinem Leben freisetzen möchte. Immer, immer, immer mehr. Und dass das ein Prozess ist, in den wir uns hineinbegeben. Wir hätten das manchmal so gerne, dass wir aufwachen und fertig sind. Aber der Heilige Geist geht mit uns in Prozesse hinein. Paulus schreibt, dass wir jeden Tag erneuert werden. Und so weiß ich, jeder Tag bringt neue Gnade mit sich und ich wach auf und kann jeden Tag neu sagen, heute möchte ich gute Frucht bringen. Und ich möchte dich einladen, dich diesem Geheimnis, dass wir verändert werden durch den Heiligen Geist und dass, wenn wir uns für ihn öffnen, für sein Wirken in uns und an uns und um uns herum, dass das, was mit uns macht und dass das, was mit unserer Umwelt macht. Und ich möchte dich einladen, die Worship-Zeit zu nutzen, mit dem Heiligen Geist da vielleicht Dinge klarzumachen. Vielleicht zeigt er dir auf, wo du schon richtig gute Frucht bringst, wo er sagt, hey Völke, du bist richtig gut im Freuen. Ich glaube, ich kann mich schon gut freuen. Kann ich, ne? Oder wo er sagt, hey Völke, du bist in letzter Zeit richtig gut im geduldig sein geworden hätte. Oder wo er sagt, hey, du bist freundlicher geworden. Dein Gesicht sieht gar nicht mehr so fies aus. Wo er mir zeigt, da hat er mich schon verändert. Vielleicht aber zeigt er mir auch, dass er sagt, hey, hör mal zu. Die anderen Punkte, da haben wir uns schon gut entwickelt. Wie wär's, wenn wir jetzt mal an die Selbstbeherrschung rangehen? Oder wie wär's, wenn wir jetzt mal an Rücksichtnahme rangehen? Oder vielleicht sagt er zu dir, hey, wie sieht's mit der Treue aus? Ich weiß es nicht, welchen Punkt der Heilige Geist heute bei dir ansprechen möchte, aber ich möchte dich einladen, diese Worship-Zeit aktiv mit ihm zu gestalten. Vielleicht möchtest du dich hinknien, vielleicht möchtest du vom Sofa aufstehen. Vielleicht möchtest du deine Hände heben. Vielleicht hast du das noch nie getan und denkst, es ist heute aber der Tag. Öffne dein Herz für das Wirken des Heiligen Geistes und ich bete, Vater, dass wir in dieser Worship-Zeit dir begegnen können und dass der Raum für dich da ist. Und Heiliger Geist, ich halte dir wirklich unsere Herzen hin. Du kennst sie in- und auswendig. Du weißt, wie sie aufgestellt sind. Du weißt, wo wir schon richtig coole Erfolge mit dir gefeiert haben. Und du kennst aber auch unsere Defizite. Und ich möchte dich einladen, genau da anzusetzen, weil wir dich dringend in unserem Leben brauchen. Und weil wir dein Wirken in unserem Leben brauchen. Und ich bete, dass wir als Gemeinde wirklich eine Demonstration deiner Herrlichkeit sind, Jesus. Deines Wesens sind. Amen.